Liebe Hörerinnen und Hörer, wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserer Reihe Missionswerk Mitternachtsruf für Sie gelesen. Was hat in meinem Leben Wert? Wo liegen die Prioritäten? Lohnt sich das, wofür ich mich einsetze? Oder muss ich am Ende sagen, alles umsonst? Die Antwort darauf finden Sie in dieser Broschüre. Zuhören lohnt sich also. In der Bibel lesen wir mindestens 86 Mal von Lohn, Lohnte, Belohnung, Belohnen. Es stellt eine Art Anerkennung, Auszeichnung dar, auch Lob und Respekt schwingen damit. Thomas Lee zeigt anhand einer biblischen Begebenheit auf, welche Werte wirklich zählen und wofür es sich lohnt zu leben. Hören Sie heute aus der Broschüre »Was sich wirklich lohnt« von Thomas Lee den dritten und letzten Teil mit dem Thema »Der Lohn der Nachfolge«. Wir wünschen Ihnen beim Hören dieser Sendung Gottes reichen Segen. Es liest für Sie Andreas Klinner.
Teil 3 – Der Lohn der Nachfolge. Wir lesen in Markus 10 die Verse 28 bis 30. Petrus begann und sagte zu ihm, »Siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt.« Jesus sprach, »Wahrlich, ich sage euch, da ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Mutter oder Vater oder Kinder oder Äcker verlassen hat um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der nicht hundertfach empfängt, jetzt in dieser Zeit Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker unter Verfolgungen und in dem kommenden Zeitalter ewiges Leben.« Jesus sagt hier, was wir um seinetwillen und um des Evangeliums willen verlassen, loslassen oder hergeben, das werden wir hundertfältig zurückbekommen. Vielleicht schon zu Lebzeiten, aber erst recht in der zukünftigen Herrlichkeit, wenn wir beim Herrn sein werden. In der Welt mögen wir augenblicklich die Verlierer sein, belächelt, bemitleidet und nicht ganz ernst genommen. Aber der Sieg ist uns bereits gewiss. Nicht wer das Eröffnungsspiel gewinnt, wird Fußballweltmeister, sondern wer im Finale triumphiert. Durch Jesus haben wir den Blick bereits nach vorne gerichtet, hin aufs Finale und strecken uns aus nach dem, was vor uns liegt. In 2. Korinther 5, Vers 17 heißt es, »Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden.« Philipper 3, Vers 13 sagt, »Eines aber tue ich, ich vergesse, was dahinten ist, und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt.« Und in 2. Korinther 5, Vers 17 lesen wir, »Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden.« Der reiche Jüngling ging wie selbstverständlich davon aus, dass seine guten Taten ausreichen, um ewiges Leben zu erben. Gnade und Vergebung waren ihm fremd. Denn wer perfekt ist, benötigt keine Vergebung, und wer selbstgerecht ist, erwartet keine Gnade. Folglich verlor der Jüngling kein Wort über Umkehr, Buße, Liebe und Hingabe. Sein Wortschatz beschränkte sich auf das Wort »tun«. Aber gerade das ist es eben nicht, womit wir uns bei Gott etwas verdienen können. Denn was kann ein Mensch schon für Gott tun? Was bitteschön kann ein Mensch für Gott geben? Nichts außer sein Leben. Aber gerade dazu war der Jüngling nicht bereit. Bei dem Mann aus unserem Text war es sein Reichtum, der gefordert wurde, um dem Herrn von ganzem Herzen nachzufolgen. Bei Ihnen, lieber Leser, mag es etwas anderes sein und bei mir wieder etwas ganz anderes. Es ist das, woran unser Herz am meisten hängt. Es ist das, wovon wir uns am ehesten gefangen nehmen lassen. Diese Dinge sind wir gefordert, loszulassen um Jesu willen und um des Evangeliums willen. Verstehen Sie mich recht, Sie sollen nicht ins Kloster. Sie brauchen sich auch nicht in Armut zu stürzen und im Lendenschurz zu missionieren. Nein, Sie sollen sich auf gar keinen Fall von Ihrem Ehepartner scheiden lassen und auch niemals Ihre Kinder ins Heim schicken. Es geht vielmehr um Ihre grundsätzliche Haltung. Fragen Sie sich einmal selbst, was ist mir das Wichtigste im Leben? Was ist mir am wertvollsten? Was habe ich am liebsten? Hinter all diesen Fragen sollte die Antwort stehen, von ganzem Herzen Jesus Christus. Wie viele Menschen sind doch von ganzem Herzen halbherzig? Dann fragen sie sich weiter, bin ich bereit, für Jesus Christus alles aufzugeben, wenn der Herr es von mir fordert? Sind sie bereit, ihren Managersessel zu räumen, wenn Gott sie auf dem Missionsfeld haben will? Sind sie bereit, ihre Fußballerkarriere aufzugeben, wenn Gott einen anderen Plan mit ihnen hat? Sind sie bereit, ihren sicheren Arbeitsplatz zu verlassen, ihr Auto zu verschenken, ihr Haus und ihr Heimatland zu verlassen, wenn es das ist, was Gott von ihnen erwartet? Sind sie bereit, auf ihr Hobby und ihr Vergnügen zu verzichten, wenn Gott etwas ganz Bestimmtes mit ihnen vorhat? Sind sie sogar bereit, auf ihre Gesundheit zu verzichten, wenn es der Wille Gottes ist? Ist dies womöglich der Prüfstein für ihr Leben? Nachfolge, ganz oder gar nicht? Abraham war bereit, seinen Sohn zu opfern. Was sind Sie bereit zu opfern aus Liebe zu Gott? Jesus lehrt nicht, dass wir uns nun selber in künstliche Armut bringen müssen. Das möchte ich noch einmal in aller Deutlichkeit sagen. Weder der Kerkermeister noch der Kämmerer und auch nicht der Hauptmann wurden aufgefordert, ihre gut bezahlten Arbeitsplätze zu verlassen. Aber der Herr will uns die Augen dafür öffnen, wie schwer es für uns ist, ganz praktisch auf alles Irdische zu verzichten. Theoretisch mag alles so einfach scheinen. Herr, mit dir bin ich bereit, auch ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. So sagte einst ein euphorischer Petrus in Lukas 22, Vers 33. Aber in der Praxis sah es dann folgendermaßen aus. Frau, ich kenne ihn nicht. Lukas 22, Vers 57. Es sagte einmal jemand, es kommt nicht zur Frucht, was nicht ganze Hingabe und Nachfolge erfahren hat. Wie konnte ein solch intelligenter, ehrlicher und unbescholtener Mensch, wie es dieser reiche Jüngling anscheinend war, seine irdischen und vergänglichen Güter über den Schatz im Himmel stellen? War ihm der Preis der Nachfolge zu hoch? Wie hoch aber war der Preis, den er nun bezahlte, um auf den Lohn, das ewige Leben, zu verzichten? Es war seine freie Entscheidung. Er hatte es selbst in der Hand. Genauso ist es auch Ihre, und zwar ganz allein Ihre Entscheidung, ob Sie ein Nachfolger Christi sind oder es vorziehen, Ihren eigenen Weg zu gehen. Die Liebe Jesu öffnete diesem Menschen alle Möglichkeiten zur Erlösung. Wir lasen es, Jesus gewann ihn lieb. Es lag allein am reichen Jüngling, das Heil anzunehmen oder zurückzuweisen. Was für eine gute Ausgangsposition hatte dieser Mann. Er war noch jung, nach menschlichem Ermessen gut und rein. Er fragte nach Gott, kam mit seinen Fragen zu Jesus und war auch bereit, sich etwas sagen zu lassen. Er hörte ja zu. Jesus ging auf seine Fragen ein und nahm sich viel Zeit für ihn. Der Herr war gewillt, ihm zu helfen. Er begegnete ihm voller Liebe und zeigte ihm den Weg in den Himmel auf. Trotzdem scheiterte alles. Woran? An des reichen Jünglings Selbstgerechtigkeit und seiner Abhängigkeit von irdischen Belanglosigkeiten. Bei dem jungen Mann war es der Reichtum, bei ihnen ist es vielleicht die Arbeit, bei einem Dritten der Sport und bei einem Vierten das Vergnügen. Bei dem einen ist es dies und bei dem anderen jenes, was uns von der Liebe zu Gott und der bedingungslosen Nachfolge Christi fernhält. Was es bei ihnen ist, wissen sie selbst am allerbesten. Der reiche Jüngling, dessen Name nicht genannt wird, entscheidet sich für die Welt, für das Materielle und somit gegen Jesus. Denn wer die Welt liebt, hat die Liebe zum Vater nicht, sagt uns 1. Johannes 2, Vers 15. Welch ein Unterschied zu einem ebenso reichen Mann in Lukas 19, Vers 2, der sich für ein Leben mit Jesus entscheidet. Und siehe, da war ein Mann genannt Zachäus, ein Oberzöllner, und dieser war reich. Fällt Ihnen etwas auf? Dieser reiche Mann, der Oberzöllner, wird im Gegensatz zu unserem reichen Jüngling mit Namen genannt. Sollten wir es dahingehend deuten, dass einst in der ewigen Verdammnis in der Hölle der Name und all das, was man auf Erden gewesen ist, keine Rolle mehr spielt? Ist der Mensch dort nur noch eine Nummer, einer von vielen Milliarden von dann völlig unbedeutenden Kreaturen? In der Ewigkeit, in der Herrlichkeit, im Angesicht Gottes hingegen ist unser Name bekannt und alle unsere Haare auf dem Haupt sind gezählt. Wie ist es mit Ihnen? Sind Sie nur eine Nummer oder ist Ihr Name bei Gott wohl bekannt? Im Übrigen forderte Jesus den Zöllner Zachäus nicht auf, all sein Hab und Gut zu verkaufen und zu verschenken. Nichts dergleichen. Misst Jesus etwa mit zweierlei Maß? Der reiche Jüngling soll alles aufgeben und Zachäus nicht? Genau das ist der springende Punkt. Jesus blickt eben nicht auf das Äußere, denn da gibt es zwischen diesen beiden Männern kaum einen Unterschied. Beide waren steinreich. Jesus schaut viel mehr auf unser Herz. Und da gab es einen entscheidenden Unterschied. Das Herz des reichen Jünglings war vom Reichtum besetzt. Das Herz des Oberzöllners hingegen war ergriffen von der Liebe zu Jesus und dem innigen Verlangen, ihm zu folgen. Und so lesen wir in Lukas 19 die Verse 5 bis 6. Zachäus, steige schnell herab, denn heute muss ich in deinem Haus einkehren. Und er stieg schnell herab und nahm ihn auf mit Freuden. Der reiche Jüngling besaß anscheinend alles, was man sich nur wünschen kann. Nichts schien ihm zu fehlen, und doch war er nicht wirklich glücklich. Er ging nach dem Gespräch mit Jesus nämlich nicht strahlend, frohlockend, jubelnd und triumphierend weg, sondern betrübt und traurig. Und so werden auch wir nicht wirklich glücklich, wenn wir es versäumen, Jesus von ganzem Herzen nachzufolgen und alles andere hinten anzustellen. Sie können besitzen, was Sie wollen. Sie können beliebt und angesehen sein wie kein Zweiter. Sie können talentiert und intelligent sein, sportlich und stark, hübsch und freundlich, berühmt und reich. Und doch fehlt Ihnen das Entscheidende, um wirklich glücklich zu sein: die Gemeinschaft mit Gott und ein Leben nach seinem Wohlgefallen. Merken wir es nicht selbst? Am Anfang unseres neuen Lebens als Kinder Gottes, unmittelbar nach unserer Bekehrung, sind wir voller Eifer, hier und da vielleicht sogar voller Übereifer. Wir verlangen brennend danach, Jesus zu folgen, ihm zu dienen und ihn vor aller Welt zu bezeugen. Aber nach einer gewissen Zeit erkaltet unsere erste Liebe. Das Feuer, das in uns loderte, brennt nur noch auf Sparflamme und der alte Trott, die Bequemlichkeit und Menschenfurcht, setzt wieder ein. Natürlich gehen wir noch in den Gottesdienst und besuchen sogar die Gebets- und Bibelstunde, aber dies ist längst zur Routine geworden. Mittlerweile steht nicht mehr das Wort Gottes als solches im Zentrum, sondern Menschenwort. Wir freuen uns nicht mehr auf das Wort, sondern auf unseren Lieblingsprediger. Und mittlerweile bereitet man sich mehr auf die Begegnung mit seinen Freunden und Geschwistern vor, als auf die geistliche Begegnung mit unserem Herrn. Das Gebet und das Bibellesen werden zwar noch praktiziert, sind aber nur noch Gewohnheit und keine inbrünstige Herzensangelegenheit mehr. Einst brennende Nachfolger und Diener Christi sind zu schwerfälligen Mitläufern mutiert. Wie sieht es in Ihrer Gemeinde aus? Wie viele Mitläufer und wie viele Nachfolger sind dort zu finden? Welcher Anteil ist höher und welche Gruppe sind Sie zuzuordnen? Bei dem Chaos, das wir heute in vielen Gemeinden vorfinden, bis hin zur Gemeindespaltung, fällt es mir nicht schwer zu behaupten, dass in den meisten Gemeinden der Anteil der Mitläufer um ein Vielfaches höher ist als derjenige der aufrichtigen Nachfolger. Doch wollen wir nicht mit dem Finger auf die anderen zeigen, sondern uns vielmehr selbst prüfen. Jeder Mitläufer betrübt nicht nur den Heiligen Geist und die göttliche Dreieinigkeit, sondern auch sich selbst. Wir, wenn wir denn den Mitläufern zuzurechnen sind, sind nicht wirklich glücklich dabei, weil uns die innige Gemeinschaft mit unserem Herrn abhanden gekommen ist. Wir mögen nach außen hin frei, glücklich, fröhlich und zufrieden erscheinen. Aber niemand weiß, wie es wirklich um uns steht. Den Menschen, auch unseren Glaubensgeschwistern, können wir einiges vormachen. Gott aber weiß um ihr Herz. Und da auch sie wissen, dass Gott über sie alles weiß, werden sie innerlich unruhig und unglücklich. In Vers 23 unseres Textes steht geschrieben: Wie schwer werden die Reichen in das Reich Gottes eingehen? Nach Übersetzung ist Reicher bzw. Vermögender mit Wer Güter besitzt wiedergegeben. In der Tat geht es weniger um einen außergewöhnlichen Reichtum als solchen, wenngleich der beschriebene Jüngling sehr reich war, sondern grundsätzlich geht es um einen Besitzhabenden. Das heißt weniger um die Größe des Besitzes, als vielmehr um die Abhängigkeit von diesem. Je mehr ich besitze, umso größer ist natürlich die Gefahr der Abhängigkeit. Aber auch ein Armer kann abhängig sein von seinem wenigen Besitz. Wenn das einzig Wertvolle in ihrem Leben eine siamesische Katze ist, diese sie aber von einem hingebungsvollen Leben in der Nachfolge Jesu abhält, weil diese Katze ihnen wichtiger ist als ein Gott wohlgefälliges Leben, dann ist eben diese Katze ihr Besitz bzw. ihr Reichtum, der ihnen im Wege steht. Darüber hinaus geht es nicht ausschließlich um materielle Besitztümer, sondern auch um ideelle und geistige Dinge wie Intelligenz, Aussehen, Gaben und Fähigkeiten. Das alles kann ebenfalls in die Abhängigkeit führen, in den Stolz, in die Eitelkeit und den Hochmut. Solch ungeistliche Eigenschaften machen leider auch vor den Türen unserer Gemeinden nicht Halt. Rufen wir uns in Erinnerung, was Jesus aufgab, um uns, sie und mich zu erlösen. In 2. Korinther 8, Vers 9 lesen wir: Denn ihr kennt ja die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, obwohl er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Der Oberzöllner Zachäus war sehr reich, und auch der junge Mann, um den es in unserem Text geht, war ein sehr reicher Mensch. Aber was ist das schon im Vergleich zu dem Reichtum, den Jesus Christus besitzt? Jesus, der Sohn Gottes, Jesus, der Weltengründer, Jesus, der Ewige und noch viel mehr. Er, der Sohn Gottes, verließ die Herrlichkeit. Jesus, der Schöpfer, wurde Mensch und ist dabei in allem versucht worden wie wir, doch ohne Sünde, sagt Hebräer 4, Vers 15. Jesus hat alles aufgegeben aus Liebe zu ihnen. Er verließ den Reichtum der Herrlichkeit. Um unseretwillen wurde er arm, das heißt, er wurde ein Mensch wie wir. Und wir nun, die wir zum Glauben an den Herrn Jesus gekommen sind, dürfen die menschliche Armut mit all dem oberflächlichen und vergänglichen Glanz und Gloria verlassen und uns auf den unbeschreiblichen und unvergänglichen Reichtum der Herrlichkeit freuen. Dann dürfen wir den Herrn von Angesicht zu Angesicht sehen. Welch ein Reichtum! Es ist mit keinem Schatz der Welt zu vergleichen. Dank sei dem Herrn für diese seine Gnade, die mit folgenden Bibelversen nochmals unterstrichen wird, aus Philipper 2, die Verse 5 bis 8. Dort lesen wir: Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, bis zum Tod am Kreuz. Wozu sind wir bereit, um dem Herrn eine Freude zu machen und seine Liebe zu erwidern? Der himmlische Vater gab seinen Sohn, der Sohn gab sich selbst. Und sie? Die Belohnung, die wir einst für ein hingegebenes Leben in der Nachfolge erhalten, ist dabei so übergroß, dass Jesus sie als hundertfach bezeichnet. Wenn Jesus von hundertfach spricht, dann können wir davon ausgehen, dass dies eher noch untertrieben ist und unser Lohn im Himmel überwältigend sein wird. Hundertfach soll wohl eher bedeuten, nicht in Zahlen auszudrücken. Allein der Lohn des ewigen Lebens ist doch schon hundert, tausend, ja sogar millionenfach mehr wert als das Leben hier auf Erden. Nein, es ist eben weder mit Zahlen noch mit Worten zu beschreiben, was wir einst erben werden, beziehungsweise was wir bereits geerbt haben und bald, ja sehr bald, in Empfang nehmen dürfen. Allein seine Gnade, die Vergebung unserer Schuld und die damit einhergehende Verheißung des ewigen Lebens ist bei weitem wertvoller als alles, was wir für Jesus bereit sind aufzugeben. Nichts werden sie verlieren, wenn sie alles aufgeben, um ganz und gar für den Herrn da zu sein. Niemand ist so reich wie der, der aus Liebe zu Gott auf alles verzichtet. Wir bekommen etwas geschenkt, lieber Leser, was wir uns nie verdienen oder kaufen könnten und was uns eigentlich gar nicht zusteht. Mit nichts auf dieser Welt ist der himmlische Reichtum aufzuwiegen. Wir stellten fest, dass sich der Mensch in vielen alltäglichen Situationen die Frage stellt: Lohnt sich das? Sollten wir uns nicht auch fragen: Lohnt sich eigentlich mein Leben? Der reiche Jüngling hatte sich diese Frage gestellt, wählte dann aber leider den falschen Weg, obwohl ihm gesagt wurde, was sich wirklich lohnt. Der Preis schien ihm zu hoch, das Opfer zu groß. Vielleicht müssen auch wir zunächst ein großes Opfer bringen, um letztlich den großen Sieg zu erringen. So spricht auch der Römerbrief vom Mitleiden, um mitverherrlicht zu werden, in Römer 8, Vers 17. Oder denken wir an das Wort aus Philipper 1, Vers 29, wo es heißt: Denn euch ist es im Blick auf Christus geschenkt worden, nicht allein an ihn zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden. Die Apostel opferten ebenfalls viel. Alles haben sie aufgegeben und verlassen, um dem Herrn Jesus zu folgen. Sie haben sogar viel erleiden müssen, denn Jesus zu folgen ist kein Spaziergang, sondern eher mit einem langen und beschwerlichen Marathonlauf zu vergleichen. Und wie vielen Christen geht es heute nicht anders als den Jüngern damals zur Zeit Jesu und während des apostolischen Zeitalters. Auch heute gehen erlöste Christen durch die weltliche Hölle. Aber sie wissen, der Lohn wird unbeschreiblich sein und alles irdische Leid vergessen lassen. Denn alle Leiden dieser Zeit sind es nicht wert, verglichen zu werden mit der zukünftigen Herrlichkeit. Römer 8, Vers 18. Alles, was uns im Augenblick als großes Opfer erscheint, wird einst in der Herrlichkeit eine Nichtigkeit sein im Vergleich zu dem, was wir erhalten werden. Lohnt sich das denn? Ja, es lohnt sich, mit Jesus zu gehen. Ihm nachzufolgen ist immer die richtige Entscheidung. Schon jetzt, hier und heute. Im Gegensatz dazu lohnt sich ein Leben ohne Jesus nicht. Hier auf Erden nicht und für die Ewigkeit erst recht nicht. Wir wissen nicht, was aus dem reichen Jüngling wurde und ob er nicht doch noch einst in seinem Leben den Herrn Jesus in sein Herz einlud. Wenn nicht, dann können wir nur sagen: Armer, reicher Jüngling, was nur hast du verpasst? Wenn sie sich schon für Jesus entschieden haben, dann haben sie erkannt, dass wir uns nicht selbst erlösen können. Wir können uns nichts bei Gott verdienen und auch kein Heil kaufen. Gott hat uns in und durch Jesus die Augen dafür geöffnet, dass wir ohne das Erlösungswerk von Golgatha hoffnungslos verloren sind. Am Kreuz von Golgatha vorbei gibt es keinen Weg zum Heil. Bei uns, die wir an Jesus glauben, stellt sich jedoch eine andere bedeutsame Frage. Sind wir bereit, für Jesus alles aufzugeben, alles stehen und liegen zu lassen, wenn der Herr es von uns fordert? Es geht um die grundsätzliche Bereitwilligkeit, um die richtige Prioritätensetzung und nicht um die Theorie, sondern um die Praxis. Was sich wirklich lohnt, und zwar ohne Abstriche, ist die Nachfolge. Lassen Sie uns ein Beispiel nehmen an den Frauen und Männern, über die unter anderem die Apostelgeschichte berichtet. Da ist unter anderem die Rede von Männern, die ihre Seelen hingegeben haben für den Namen unseres Herrn Jesus Christus. In Apostelgeschichte 15, Vers 26. Möge der Herr Jesus Christus uns die nötige Kraft, Freude, Geduld und den Mut schenken, um ein Leben nach seinem Wohlgefallen zu führen. Wir wollen ihm in allen Dingen die Ehre geben, ihm nachfolgen, seinen Namen loben und preisen und davon beseelt sein, den Vater und den Sohn zu verherrlichen. Gott der Vater, Gott der Sohn, der Schöpfer des Himmels und der Erde, segne sie tief und reich. Thank you.
Liebe Zuhörer, wir hoffen, dass Sie durch diese Sendung reich gesegnet wurden. Aus der Broschüre »Was sich wirklich lohnt« von Thomas Lied hörten Sie soeben den dritten Teil mit dem Thema »Der Lohn der Nachfolge«. Neben dieser Broschüre können Sie natürlich auch noch viele andere Artikel in unserem Verlag erhalten. Schauen Sie doch mal ein bisschen in unseren neuen Verlagskatalog, den wir Ihnen gern ganz unverbindlich zusenden. Sie werden bestimmt wertvolle und interessante Dinge für sich oder auch andere entdecken. Unsere Telefonnummer für Deutschland lautet 07745 8001. Ich wiederhole 07745 8001. Und unsere Telefonnummer für die Schweiz lautet 044 952 1414. Ich wiederhole 044 952 1414. Oder schreiben Sie uns unter Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Ich wiederhole, Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Und natürlich finden Sie uns auch im Internet unter www.mitternachtsruf.ch. Ich wiederhole, www.mitternachtsruf.ch.
Die nächste Sendung von Für Sie gelesen können Sie zur gewohnten Zeit hören, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Einsehbar unter www.rnh.de. Nun wünschen wir Ihnen weiterhin Gottes reichen Segen durch das Hören von Für Sie gelesen. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.